Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 398.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Halt's Maul, du lügst. Verdingkinder in der Schweiz. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
Ich sammle seit Jahren Biografien von Kindern, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können, und schreibe darüber. 2004, nach einer Lesung in Freiburg im Breisgau, kam ein alter Schweizer auf mich zu. Er erzählte mir von seiner Kindheit im Kanton Basel-Land. Als Vierjähriger sei er, als Kind armer Eltern, zu einer Bauernfamilie als Verdingbub gebracht worden. Dort habe er von morgens bis abends schuften müssen. Als er dann Ende der 90er Jahre gewagt habe, anderen über seine Erlebnisse zu erzählen, wollte es niemand wahrhaben. Halt's Maul, du lügst, habe er sich immer wieder anhören müssen. Mit Dora Stettler bin ich vor der Mietwohnung verabredet, in der sie mit ihren Eltern und zwei Geschwistern die ersten Lebensjahre verbracht hatte. Das dreistöckige Haus liegt im Nordosten der Hauptstadt Bern, in einer Reihenhaussiedlung des früheren Arbeiterquartiers Breitenrhein.
Und da im Parterre haben wir gewohnt, hier rechts. Auf der anderen Seite sind die zwei Zimmer. Das Schlafzimmer von den Eltern an, ganz ein gewöhnliches Schlafzimmer mit zwei Betten und zwei Nachttischen, einem Schrank. Und wir hatten das andere Zimmer, einen Couch und ein großes Bett. Und dann noch ein kleines Kinderbett, ein Gitterbett, das war mein Bett. Ja, das war alles eigentlich. Mehr hatte ja nicht mehr Platz. Ja, wollen wir gehen, oder?
Wollen wir gehen, ja?
Ja, gut, ja.
Dora Stettlers Vater arbeitete im Stadtteil als Schreiner. Ihre Mutter verdiente mit Nähen und manchmal als Verkäuferin im nahegelegenen Einkaufszentrum dazu. Bis heute geht die 85-Jährige in Breitenrhein zum Arzt, zur Pediküre und auch zum Friseur, obwohl sie jetzt in Muri lebt, am Stadtrand von Bern. Auf unserem Spaziergang in Breitenrhein erinnert sich Dora Stettler. Hier war der Schuster, dort der Bäcker, da gingen wir bei der Salzhexe Salz kaufen. Wenn sie im Stadtteil unterwegs ist, sagt sie, käme unvermeidlich ihre Vergangenheit hoch. Sie war gerade 7 Jahre alt, als ihre Kindheit zu Ende ging.
Ich weiß nicht mehr genau, was drum ging, aber er hat die Mutter angeschrien am Tisch. Und da habe ich mich zwischen die Mutter und dem Vater gestellt, irgendwie als Vorsorge. Ich hatte Angst um die Mutter und ich wusste ja nicht, ob er noch reinschlägt.
Aber Ihr Vater hat nicht geschlagen?
Ein einziges Mal hat er die Mutter geschlagen. Das war dann damals, als sie ihm den Koffer im Gang bereitgestellt hat. Und als er am Abend kam, um den Koffer zu holen, hat er sie gestoßen und sie ist gefallen. Ja. Aber ich begreife das. Man hat ihm die Kinder genommen, die Frau ist weg und so einfach das ganze Heim genommen.
Einige Monate nach der Trennung der Eltern, erzählt sie mir, versprach die Mutter ihren Kindern einen Ausflug ins Berner Oberland. Sie freuten sich darauf. Auch Karl, der neue Freund der Mutter, sei dabei gewesen.
Sie hat uns die Kleider bereitgelegt, die Sonntagskleider. Und die Mutter hat uns immer die Kleider zurechtgelegt. Und darum ist es mir nicht aufgefallen. Sie kam in das Zimmer und sagte, jetzt machen wir eine Reise, macht euch Reise fertig. Da gingen wir auf die Bahn nach Oberdiessbach und in Oberdiessbach war das Postauto bis nach Heimenschwand. Und dort sind wir ausgestiegen und dann haben wir das Panorama bewundert und habe mich auch gewundert, dass da die schwarz gekleidete Frau gestanden ist. Und mein Bruder hat genau das Gleiche geschaut. Ich habe ihn beobachtet, er hat sie angeschaut und dann hat er mich angeschaut und hat er also mit dem Kinn so komisch gemacht. Ja, wie man wollte sagen, was will die eigentlich? Wir haben irgendetwas gespürt. Und dann kam sie zu uns, hat sich vorgestellt und ist mit uns auf den Bauernhof gegangen.
Hopp, hopp. Hopp. Die Mutter hatte alles vorher geplant, sagt Dora Stettler. Der amtliche Vormund trennte die Geschwister. Später wurde die 2 Jahre ältere Schwester auf demselben Bauernhof wie Dora untergebracht. Ihren 11-jährigen Bruder verdingten die Behörden auf einem Nachbarhof.
Das frage ich mich heute immer. Warum hat sie die Kinder weggeben können? Aber sie hatte nur Augen für ihren Karl. Sie war richtig verschossen und verliebt in diesen Mann. Und da war ihr alles andere egal. Jetzt sind wir die Hermann Goven los, hat sie auf dem Bauernhof zu ihrem Karl gesagt. Und mein Bruder hat das gehört. Das war furchtbar.
Hermann hieß ihr Vater?
Hermann, ja. Das war unser Familienname. Er hieß Johann Hermann. Jetzt sind wir die Hermann Goven los, hat sie gesagt.
Die Bauern bekamen Kostgeld für das Mädchen. In den 30er und 40er Jahren waren das in manchen Gemeinden oder Kantonen monatlich 35 bis 45 Franken. Damals viel Geld.
Und wir mussten ja arbeiten, immer etwas machen, immer etwas tun. In der Küche helfen, abwaschen helfen oder auf dem Feld helfen, Kartoffeln auflesen oder beim Grasen helfen. Mit dem Rechen ziehen und mit der Heugabel das Gras aufladen. Ich war ja noch viel zu klein, um das richtig zu machen. Sie wussten schon, dass das noch nicht geht, aber sie haben mich nachgezogen, für das zu machen.
Die Bäuerin habe den Schwestern mit Schlägen gedroht, sollten sie anderen erzählen, wie es ihnen geht. Also schwiegen sie. Auch vor der Fürsorgerin und der Mutter. Kamen die zu Besuch, durften die Mädchen ihre Sonntagskleider anziehen und mussten nicht arbeiten.
Irgendwie war die Frau überreizt und sie hatte ja auch noch ihren Sohn verloren. Und da ging sie oft auf den Friedhof und wenn sie zurückkam, war sie sehr aufgeregt und böse und zornig, weil sie ihren Sohn nicht hatte, sondern fremde Kinder haben musste. Wenn zum Beispiel der kleine Bub gespielt hat, und wir arbeiten sollten, da wurde sie zornig und hat ihn weggerissen und ging mit ihr in die Stube und hat ihn durchgepeitscht.
Sind Sie auch geschlagen worden?
Ja, viel. Und an den Haaren gerissen, fast alle Tage. Und hat mich geohrfeigt und da habe ich ja auch Spinat im Teller. Und das hat mich erinnert an die schöne Wiese auf der Höhe. Und da habe ich etwas gehalten, so dass das Licht einfallen konnte. Und da hat sie mir geohrfeigt und gesagt, man spielt nicht mit dem Essen. Und sie hat mich auf die Kante geschlagen. Und das Auge hat den Schaden genommen. So ist es gewesen. Vorne musste ich aufpassen, dass ich der Bäuerin alles recht machte. Und hinter dem Haus oder auf dem Feld musste ich aufpassen, dass ich nicht zu nahe bei ihm war. Der wollte uns immer unter den Rock greifen. Einmal hat er mich auf den Arm genommen und hat versucht, mich zu betasten. Und da habe ich mich gewehrt und gezappelt, bis ich runtergerutscht bin wieder.
Es sind jedes Jahr mehrere Zehntausend gewesen, über die Jahrhunderte, muss man ja sagen, Hunderttausende. Das ist ein beträchtlicher Anteil der schweizerischen Unterschichten durchlief dieses System.
Thomas Huonker ist Historiker an der Universität in Zürich.
Also wenn in einer vermögenden Familie ein Elternteil ausfiel, dann konnte er durch Einstellung von Personal oder durch Verwandtschaftshilfe durchaus seine Kinder behalten. Wenn aber das in armen Kreisen geschah, dann tat sich da sofort ein Loch auf. Es gab nicht die Sozialfürsorge, die da einspringen würde, sondern die Sozialfürsorge, die hieß auch so, aber sie wurde anders gehandhabt, die bestand darin, dass man eben diese Familien auflöste.
Armut war sicher eine Schande, auch in einem gewissen religiösen Kontext oder protestantischen Kontext ein Verbrechen. Man hat sich eben nicht genügend bemüht. Insofern ist es stark ein persönliches, individuelles Versagen im Empfinden dieser Menschen oder im damaligen Wertempfinden und auch in vielen Augen auch heutiger Menschen noch. Und die fehlende Armutspolitik ist der Grundstein dieser Verdingkindpolitik.
Jacqueline Fehr lebt in Winterthur. Sie ist Mitglied des Nationalen Parlaments und Vizepräsidentin der Sozialdemokratischen Partei in der Schweiz. Hier gibt es viele Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, auch noch bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts, sagt die Nationalrätin. Heimkinder, Zwangsadoptierte, Zwangssterilisierte. Bis in die 1980er Jahre hinein konnten Frauen und Männer gegen ihren Willen sterilisiert oder kastriert werden. Schon eine uneheliche Schwangerschaft oder der Verdacht auf sogenannte Geistesschwäche konnten zu dieser staatlichen Maßnahme führen. Bis 1981 sperrten Behörden Jugendliche und Erwachsene ohne Gerichtsurteil auf unbestimmte Zeit ein. Die Einschätzung, lasterhafter Lebenswandel, liederlich oder arbeitsscheu genügte. Dora Stettler fährt mit mir nach Heimenschwand, zu dem Bauernhof, auf dem sie 1935 verdingt wurde.
Auf wie viel Meter geht's da hoch bis Heimenschwand?
Bis 1000 Meter. Auf 1000 Meter.
Wir fahren an alten Bauernhäusern vorbei. Die Balkone mit Geranien geschmückt. Bäume und Wiesen schotten die Höfe voneinander ab. Vor uns das Berner Oberland. Einsame Orte. Unbeobachtete Höfe. Eine Kulisse ländlicher Idylle. In Heimenschwand zeigt mir Dora Stettler den Hof. Von oben blicken wir auf das Wohnhaus, den Stall, die Scheune. Näher heran will sie nicht. Das Auto parkt sie lieber vor der ehemaligen Schule.
Und da haben wir mit der Lehrerin Ringelreihen gespielt und gesungen mit den Kleinen. Ja, sie war also nett mit uns.
Die Lehrerin behandelte mich gut, sagt Dora. Das Mädchen war aufgeweckter als die Bauernkinder. Das half ihr. Auch die Treue ihres Vaters stärkte sie. Doras Mutter wollte ihm nicht die Erziehung der Kinder überlassen. Sie schaltete die Vormundschaftsbehörde ein, um das Sorgerecht zu behalten. Doch der Vater ließ nicht locker. Er besuchte seine Kinder regelmäßig. Manchmal kam er unangemeldet.
Aber einmal, als der Vater kam, da konnte meine Schwester nicht mehr schweigen. Da hat sie geweint und dann haben wir geklagt. Und da hat der Vater sehr geschumpfen und geschrien mit den Bürkis. Das war eine richtige Komödie. Und die Bürki hat geweint. Mein Vater hat gesagt, tasten Sie meine Kinder nicht noch einmal an, sonst werden sie mich noch anders kennenlernen. Aber dann waren wir nicht mehr lange dort. Wir wurden weggeholt.
Die Dora musste mit 8 Jahren allein reisen, erzählt sie. Ihre Schwester war schon vorgefahren zu den neuen Pflegeeltern. Der Bruder blieb in Heimenschwand zurück.
Der Bauer hat die Koffer in den Schubkarren gelegt und den Schlitten und alles, was uns gehörte, in den Schubkarren. Und dann haben sie mir noch die Puppe in den Arm gelegt und gesagt, so, jetzt geht's los aufs Postauto hinauf. Ich wusste nicht, wohin. Aber ich hatte einen langen Zettel, war etwas draufgeschrieben, und dann haben sie mir in den Mantelsack geschoben. Das war das Billet, handgeschriebenes Billet. Ich habe ihm nicht die Hand gegeben, ich bin einfach eingestiegen und habe ihn nicht mehr zurückgeschaut. So ist der Abschied gewesen.
Als das kleine Mädchen in Zetziville im Emmental ankam, stand die neue Pflegemutter am Bahnhof.
Ich bin jetzt deine neue Mutter, hat sie gesagt.
Aber es sei nicht besser geworden für die beiden Mädchen, sagt Dora. Bei Tisch aßen sich die Pflegeeltern und ihre Kinder am guten Fleisch satt. Für die Mädchen blieben die Knochen und das, was die Familie übrig ließ. Und immer wieder gab es grundlos Schläge.
Wir mussten immer wieder sie küssen, wenn sie uns einen Klapp gegeben hatte und sagen, es tut mir leid, Mutti, ich will es nicht mehr machen. Aber ich wusste nicht, was ich nicht mehr machen musste. Ich musste einfach diesen Satz sagen. Die Mutter hat uns gesagt, wehe, wenn ihr etwas sagt eurem Vater, wie ihr es bei den Bürkis gesagt habt, dann schlage ich euch dumm und krumm. Der Keib von Bern, der holt mir die Kinder weg. Der ist imstande und holt mir die Kinder weg, hat sie gesagt.
Dann heiratete der Keib, also der Vater, wieder. Er klagte gegen die Vormundschaftsbehörde, gewann den Prozess und holte seine Kinder nach Hause zurück. Dora wurde technische Zeichnerin, heiratete und bekam eine Tochter. Heute ist sie zweifache Urgroßmutter.
Man ist gezeichnet und man darf nichts sagen und man ist scheu und man ist geduckt und man macht alles, was die Leute sagen und ja, keinen Fehler und ja, nicht auffallen. Da war so eine Episode. Da habe ich Autofahren gelernt und da kam ich an die Kreuzung und da war grün für mich. Da hat der Fahrlehrer gesagt, so, jetzt können Sie gehen, es ist jetzt an Ihnen. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich die gleichen Rechte wie alle anderen mit dem Autofahren. Komme ich auch dran und nicht zuletzt.
Damals reicht es eigentlich, dass Sie in Ihrer Gemeinde gesagt haben, Sie möchten ein Kind bei sich aufnehmen. Und es gab ja wirklich auch einen großen Überschuss von Kindern, weil die Eltern eben arm waren oder einen Lebenswandel führten, der als liederlich bezeichnet wurde. Sie hatten also gute Chancen, da sehr schnell zu einem Kind zu kommen, ohne dass sie gewährleisten mussten, dass sie dann auch gut zu dem Kind schauen.
Andrea Weig, die Jugendamtsleiterin des Kantons Bern.
Ich bin froh, dass die Betroffenen jetzt darüber reden können. Ich bin froh, dass auch die politischen Behörden jetzt zuhören. Ich bin froh, dass die ganze Geschichte aufgearbeitet wird. Eine der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte.
Lisa Mattis wohnt in einem kleinen Dorf im Kanton Fribourg. Sie kam 1965 zur Welt.
Die Ehe, die war sehr glücklich. Meine Mutter, die liebte aber Musik über alles. Und ja, in 1964 hat sie dann auch wieder in Zürich so ein Konzert besucht. Das war ein Franzose, der dort seinen Auftritt hatte. Und meine Mutter, die wollte natürlich auch immer ein Autogramm mit Foto. Ihr Mann, der war aber dann müde und sagte, ich gehe nach Hause, du kommst nachher mit dem Zug. Sie hat dann diesen Musiker, irgendwie haben sie sich auf Anhieb verstanden. Die gingen dann noch auf ein Nachtessen, war Wein und interessante Diskussion und noch mehr Wein und am Schluss ja, war halt eben meine Mutter ein bisschen betrunken. Und da hieß es, ja, sie kommen halt diese Nacht in das Hotelzimmer. Ja, und dann passierte es halt. Da wurde ich gemacht.
Mit ihrem Mann hatte sie bereits 3 Söhne. Nun war er tief gekränkt und trennte sich von Lisas Mutter.
Die 3 Buben, die kamen natürlich zum Vater, weil von diesem Tag an war sie wieder abgestempelt als Italienerin. Obschon sie und ihre Eltern hatten den Schweizer Pass. Sie waren eingebürgert und die Vormundschaftsbehörde von St. Gallen, wo sie ja wohnte, hat beschlossen, das Kind, das da kommt, könne man ja nicht mehr abtreiben.
Auch das 4. Kind wurde Lisas Mutter weggenommen, obwohl sie es hätte ernähren können. Sie wollte Lisa nicht zur Adoption freigeben. Vor 12 Jahren hat Lisa ihre Mutter zum ersten Mal getroffen. Von ihren Brüdern erzählt die Mutter ihr nichts. Auch nicht, dass sie seit 47 Jahren nach ihnen sucht. Als Lisa dann 2012 durch ihren Anwalt davon erfuhr, wurde sie wütend auf ihre Mutter und wollte den Kontakt zu ihr abbrechen. Doch der Anwalt überzeugte Lisa, sie noch einmal zu treffen. Endlich erzählte sie ihrer Tochter die ganze Geschichte. Aus Scham habe sie nicht sprechen können. Aus Scham, eine Ehebrecherin zu sein. Als sie ihrer Mutter weggenommen wurde, bekam sie einen anderen Namen. Wie ihre Halbbrüder sollte sie von den Eltern nicht gefunden werden.
Zur früheren Zeit war es halt eben so, dass eine fremdgegangene Frau, eine ledige Frau, überhaupt kein Recht in der Schweiz hatte. Und wenn sie halt das Kind nicht mehr abtreiben konnte, dass man es wegnahm.
Ob sie Kontakt zu ihrem französischen Vater habe, frage ich Lisa Mattis. Erst seit ein paar Wochen, antwortet sie. Ihr Anwalt hatte die Adresse ausfindig gemacht.
Er wusste nicht, wo meine Mutter ist. Er wusste nicht, wie ich heiße. Er hat auch gebeten, wenn er ja schon bezahlen müsste, ob man ihm nicht mal ein Foto senden könnte oder ob er mich mal sehen könnte. Da hat Briefe bekommen mit Antworten, das wäre nicht möglich. Meine Mutter möchte das nicht haben. Aber er sei verpflichtet, als leiblichen Vater für den Unterhalt aufzukommen. Und er hat natürlich nicht gewusst, dass ich nicht bei meiner Mutter bin. Mein leiblicher Vater hat die Berner Vormundschaftsbehörde gebeten, dass man seiner Frau nichts sagen würde. Die Berner Vormundschaftsbehörde hat einen persönlichen Brief an seine Frau gesendet, dass er in der Schweiz eine uneheliche Tochter hat. 1967 haben sie das gemacht. Dieser Brief hat er noch. Da hat sie, er hat eine Tochter und einen Sohn, hat sie die genommen und war ausgezogen.
Der Vater wurde Alkoholiker, die Mutter bekam früh ein Herzleiden, sagt Lisa. Lisas Vormund verschob sie von Ort zu Ort, platzierte sie fremd, wie es offiziell heißt. Sie musste einem Weinbauern bei der Ernte helfen, da war sie 5. Danach kam sie in ein Heim, dann in eine Pflegefamilie, später zu einer anderen Familie, in der noch viele andere angenommene Kinder lebten. Dort blieb sie.
Die Pflegemutter, die brauchte den Teppichklopfer. Und da schlug sie immer so lange, man konnte nicht mehr hocken. Das ging nicht mehr. Ihre Gründe waren einfach darin, also ich war der Chink sowieso dort. Deswegen, das muss man austreiben. Ein Chink ist nichts Gutes.
Chink steht für Italiener.
Das steht für Italiener, ja. Oder die sperrte sie in die Besenkammer ein. Und da war man stundenlang dort, ohne Licht. Obschon, ich muss sagen, die Besenkammer, die liebte ich. Da musste man nicht arbeiten. Die liebte ich.
Die Pflegemutter nahm Geld von den Nachbarn, zu denen sie Lisa putzen schickte. In den Sommerferien brachte sie das Mädchen bei einem Bauern unter. Jahrelang, jeden Sommer. Dort habe sie Schlimmes erlebt, sagt Lisa. Sexuellen Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt. Manchmal behauptete die Tochter der Familie, Lisa habe ihr etwas weggenommen. Der Bauer strafte. Er sperrte Lisa in das Bienenhaus ein. Ihr Körper zerschunden, zerstochen, eine einzige Wunde. Der Arzt, zu dem man sie brachte, schwieg. Diese Kinder hatten Lehrer, Ärzte, Nachbarn, einen Vormund. Sie alle sahen weg. Lisas Pflegemutter war eine angesehene Bürgerin der Stadt Thun.
Meine Kinder, die würden für mich alles machen. Die lieben mich, sie sagen mir das auch. Aber es ist mir jetzt erst gerade letztes Jahr passiert. Da wurde meine Größere volljährig. Und da hat sie mir gesagt, Mami, du bist die liebste Mutter der Welt. Aber Liebe hast du uns nie gegeben. Und solches tut weh. Das schmerzt.
Nirgendwo ist registriert, wie viele Schweizer Kinder im 19. und 20. Jahrhundert auf Bauernhöfen verdingt wurden. Nach Berechnungen eines früheren Chefökonomen der Schweizer Großbank UBS, er möchte anonym bleiben, hat die Landwirtschaft Gratisarbeit in Höhe von 20 bis 65 Milliarden Franken erhalten. Von Verdingkindern. Ich bin auf dem Weg nach Sumiswald im Emmental. Auf den sanften Hügeln stehen restaurierte Bauernhöfe und modernisierte Käsereien. In den Tälern sind die Dörfer herausgeputzt. Noch nicht lange her, da war das Emmental arm. Die Bauern brauchten viele Hände zum Arbeiten. Ich bat um ein Interview mit dem Vormundschaftssekretär in Sumiswald. Hier haben viele Familien mit Verdingkindern gelebt. Auch die Großeltern von Hans-Ulrich Scheer.
Die haben es gut gehabt bei uns. Ja, vielleicht ist es eine Frage der Einstellung, dass man auch nicht gerne zurückschaut. Und man spricht auch nicht gerne über die Kriege. Also ich spreche vor allem von meinem Verwandten, Bekanntenkreis, dass man ein bisschen die Einstellung hat, ja, das ist von früher.
Ich bin auf dem Weg zu Hugo Zing. Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Liss, einer Kleinstadt zwischen Bern und Biel. Nach der Geburt kam er ins Heim. Als 6-Jähriger wurde er auf einem Bauernhof verdingt.
Geschätzte Fahrgäste, dieser Zug endet hier.
Der 76-Jährige holt mich vom Bahnhof ab. Ein kurzer Fußweg nur zu seiner Wohnung. Dort zeigt er mir ein Köfferchen.
Das ist der Koffer vom Knecht, als er auszog vom Bauernhof, mit 20 Jahren etwa. Und da ging er im Winter in eine Holzkooperation, also zum Holzfällen, auf einen Berg, für Akkordarbeiten vorzunehmen. Und das Köfferl hat er mitgenommen, wo er sein Hab und Gut hatte. Also Schuhe, Kleider, alles hatte da in diesem Köfferl Platz.
Vor 63 Jahren erbte Hugo Zing das Köfferchen. Fritz der Knecht und er, der Verdingbub, mussten hart arbeiten. Abends blieb die Bauernstube für sie versperrt, auch im Winter. Ihnen wies man den Stall zu.
Das war im Jahre 1950, am Neujahrstag, ist der Knecht etwa morgens um 7 Uhr, es hat langsam angefangen zu tagen, kam er um die Ecke, so, jetzt gehe ich mich erschießen. Ich hinter Nacht, und ich wusste, er hatte die Armeewaffe. Dann habe ich den Schaft geöffnet, wir hatten zusammen einen schmalen Sack, zusammen, habe diesen Karabiner rausgenommen. Fritz, das ist das Beste für dich, wenn das du machen kannst. Ja, meinst? Sag ich, ja, für dich ist das das Beste. Dann bin ich gegangen in den Stall. Um 8:30 hört der Mann neben in einem kleinen Märchen einen Knall. Ich war irgendwie froh. Ich wusste, jetzt muss er nicht mehr in schlechten Schuhen, zerrissenen Kleidern, muss er im Winter in den Schnee hinaus, in den Wald und so, und immer nur schimpfen und zu wenig essen. Und irgendwie sah ich mich da irgendwie als Lebensretter, aber im umgekehrten Sinn. Und ich stehe dazu heute, ich kann es verantworten.
Im Dorf ging das Leben nach dem Selbstmord weiter, als sei nichts geschehen. Alle kannten Fritz. Der Knecht war schon als Verdingbub auf den Hof gekommen. Niemand interessierte sich dafür, warum er sich das Leben nahm. Auch die Polizei stellte keine Nachforschungen an. Tiere wurden gehätschelt, gefüttert, geliebt, sagt Hugo Zing. Wir waren eben weniger wert als die Kuh. 10 Jahre blieb er dort. Der kleine Hugo musste von frühmorgens bis spätabends arbeiten. Zwischendurch hetzte er den Weg ins Dorf hinunter zur Schule. Nach dem Unterricht den steilen Pfad wieder hinauf. Dafür brauchte er Stunden. Wenn er zu spät zum Unterricht kam, gab es Ärger. Wenn er nicht schnell genug wieder oben war, wartete auf dem Bauernhof der Lederriemen. Niemand interessierte sich für Hugo, sagt er. Wenn sein amtlicher Vormund zum Bauern kam, aß er sich satt, fragte nichts. Sein Mündel wollte er nicht einmal sehen. Hugo Zing und seine Lebensgefährtin fahren mit mir nach Wattenwil, einem Dorf zwischen Bern und Thun im Gürbetal. Hier sei er immer auf der Suche nach seiner verlorenen Kindheit, erzählt er mir. Wir schauen uns seine alte Schule an. Dort waren damals mindestens ein Drittel aller Schüler Verding- oder Heimkinder. Ein Blick in die Kirche, dann zum Bauernhof. Wir bleiben im Auto vor dem Haus stehen, steigen nicht aus. Die Bäuerin sei so bösartig gewesen, erzählt Hugo Zing, dass sich nicht nur der Knecht das Leben nahm, auch mehrere Familienmitglieder. Lange hält es Hugo Zing nicht vor dem Bauernhof aus, also weiterfahren bis ganz nach oben, auf 900 Meter Höhe. Hier habe er schon als Junge gearbeitet, saftige Wiesen, grasende Kühe, der Ausblick auf eine grandiose Berglandschaft. Plötzlich taucht der Eigentümer des Grundstücks auf, er ist verwandt mit Hugos Pflegefamilie.
Dass sich überlegen, was aus ihm gegeben hätte, hätte es die Verdingkind-Institution Verdingkind nicht gegeben. Das sollte er sich überlegen mal.
Aber Sie denken, dass er eigentlich dankbar sein sollte?
Ja, ich kenne die Zeit von daher. Ich habe Jahrgang 45. Ich kenne die Zeit, wo da gewesen ist bei der Landwirtschaft. Das meine ich.
Dass die Verdingkinder froh sein konnten, dass sie hier auf den Höfen...
Sie hatten zu essen und... Wie das genau entgangen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sollten sie dankbar sein. Das glaube ich.
Mit 16 verließ Hugo den Bauernhof. Niemand wollte ihm Arbeit geben, wegen seiner Vergangenheit als Verdingbub. Jahre später stellte er die Bäuerin zur Rede.
Du, sag mir jetzt, wieso hast du mich immer so geprügelt? Wegen jeder Kleinigkeit und so. Ja, weißt du, Hugo, das ist doch ganz einfach. Du warst doch niemand. Deine Eltern waren Vagabunden und Kriminelle und so. Das mussten wir machen. Hab ich gesagt, wer hat das gesagt? Ja, das haben wir mal machen müssen. Aber wer, ob es jemand gesagt hat oder wollen hat, das konnte sie nicht sagen.
Als junger Erwachsener fragte sich Hugo, warum er nicht zu Hause bei seinen Eltern bleiben durfte. Er begab sich auf die Suche, fand sie in Bern.
Aber das war eine Enttäuschung. Mit der Zeit bekam ich dann heraus, wie viele Kinder, also wie viele Geschwister ich eigentlich hatte. Und sie haben gesagt, sie wissen es nicht genau, ob es 5 oder 7 sind. Inzwischen weiß ich, dass es 5 sind, also wir 6. Und wie wir wegkamen, habe ich nicht herausgefunden.
Hugo Zing blieb misstrauisch gegenüber Behörden. Als er eine alleinstehende Frau mit 2 Kindern kennenlernte, bot er ihr an, sie zu heiraten, nicht aus Liebe. Er wollte verhindern, dass man ihr die Kinder wegnahm. Als die erwachsen waren, verließ er die Frau. Immer wieder packte ihn die Verzweiflung. Wegen seiner Vergangenheit als Verdingkind fand er keine Arbeit. Dann riet ihm ein Bekannter, seinen Lebenslauf umzuschreiben. Nur so hätte er in der Schweizer Gesellschaft eine Chance. Hugo Zing nahm den Rat an. Er fand sich eine bessere Kindheit, bekam eine Anstellung und blieb dort bis zur Rente. Nationalrätin Jacqueline Fehr.
In der Schweiz gibt es einen Mythos, der sich irgendwo um die These rankt, dass bei uns immer alles richtig und gut war. Und entsprechend schwierig sind dann die Konfrontationen mit Ereignissen, Geschehnissen, die eben nicht richtig waren. Das wird abgelehnt und verdrängt, weil man am Mythos festhalten will, dass in diesem Lande immer alles richtig war.
Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2013. Es sprach Bernhard Schütz.